Wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste hier im Studio, Sandra Schumacher und Michael Hanisch vom Zimmertheater. Hallo.
Hallo.
Guten Morgen.
Schön, dass ihr da seid und ihr habt mitgebracht euer Sommertheater. Premiere ist am Samstag. Die Fledermaus gibt's und zwar mal wieder ein ganz besonderer Platz auf dem Österberg.
Ganz genau. Wir haben uns ja so ein bisschen die Angewohnheit gemacht, immer neue Orte zu erkunden für das Sommertheater. Das hat das Zimmertheater in den letzten Jahren ja auch immer schon gemacht. Nicht mehr die Neckarinsel. Ja, und eigentlich wollten wir gerne eigentlich aufs Schloss hoch dieses Jahr mit dem Sommertheater.
Da leben ja die Fledermäuse.
Da leben die Fledermäuse, da hätte das natürlich super reingepasst, auch vom Ambiente her super reingepasst in den Schlosshof. Und die Fledermäuse sind auch gar nicht das Problem mehr im Schloss, sondern es ist tatsächlich einfach der universitäre Betrieb dort oben und die mangelnde Fluchtwegssituation dieses Innenhofes. Nun ist halt seit der Love Parade-Katastrophe der Fluchtweg immer ganz wichtig bei allen Veranstaltungen. Und ja, so ist es darauf hinausgelaufen, dass wir leider nicht ins Schloss hoch dürfen. Und dann ging es darum, einen Alternativort zu suchen. Und dann hat Axel Krause, der Regisseur des Abends und Intendant des Zimmertheaters, den Österberg für sich entdeckt und für das Stück entdeckt.
Und wo seid ihr da genau gelandet? Österberg ist ja groß, ne? Hat Wiesen und auch da wohnen ja viele Leute.
Wir sind tatsächlich direkt unterhalb dieses Turms, der Kaiser-Wilhelm-Turm, Österberg-Turm, wie auch immer er jetzt genau heißt, aber da direkt davor oder dahinter, je nachdem, woher man kommt.
Was zeichnet den aus, den Platz?
Er ist wunderbar lauschig. Also er ist eingefasst von ganz viel Grün, ganz viel Bäumen. Dieser Turm passt natürlich zeitlich ganz gut in die Zeit, auch in der die Fledermaus entstanden ist. Rein so Jahrhundertwende, die Fledermaus 1874 zur Uraufführung gekommen. Der Platz ist einfach auch tatsächlich wie so ein, ja, er bietet eine natürliche Theaterform. Er ist so ein Halbrund, das eben vor dem Turm sich öffnet. Der Turm selber hat links und rechts Treppen, die zum Eingang hochführen, die man wunderbar mit bespielen kann. Und insofern, ja, ist es da oben einfach ganz gemütlich. Und man ist halt tatsächlich mal ganz über Tübingen hinweg, weil dieser Turm ist an der höchsten Stelle des Österbergs gebaut und dahinter kommt der Wall und ein kleiner Spielplatz und dann kommen irgendwann diese Wiesen runter und dann ganz oben gibt es auch gar nicht so viele Anwohner. Also es gibt zwar rund um den Turm, so unterhalb in der Stauffenbergstraße Anwohner und sowas, aber um den Turm selber rum ist eigentlich, ja, schöne Natur.
Und das genehmigt zu bekommen, war da dann kein Problem da oben?
Naja, also natürlich ist so ein Genehmigungsverfahren langwierig und muss natürlich mit dem Ordnungsamt abgesprochen werden und dann eben auch geguckt werden, wie ist es mit auch hier mit Fluchtwegssituationen und Ähnlichem, weil der Platz ist nicht ganz einfach zu erreichen. Also das sei auch gleich mal allen potenziellen Besuchern vorneweg mit auf den Weg geschickt. Man kann nicht direkt an diesen Turm ranfahren, sondern es gibt eine Staffel hoch zu diesem Turm, der für den normalen Besucher eben über diesen Weg erreichbar ist. Und dann gibt es zwar eine Verbindungsstraße mit der Stauffenbergstraße, aber die ist für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Deswegen richten wir dafür Gehbehinderte und gebrechliche Personen einen Shuttle-Dienst ein, sodass die Leute direkt an den Turm rangefahren werden. Aber ansonsten kann man leider nur mit unseren Mitteln mit dem Shuttle und eben zu Fuß hochkommen. Wir dürfen mit unserem Theaterbus natürlich hochfahren. Wir mussten natürlich auch Tribüne, Bühne, Requisiten, Kostüme hochbringen. Aber ansonsten ist es ein kleiner Spaziergang einfach da oben.
Ja. Und auch parken kann man da oben ja irgendwie nicht so richtig.
Nicht
tun,
so wirklich,
oder?
Nicht so wirklich. Wir empfehlen immer tatsächlich unten zu parken in der Brunnenstraße und dann entweder selber hochzulaufen oder eben mit dem öffentlichen Bus hochzufahren. Es gibt ja eine Buslinie, die den Österberg bedient.
Die 10, gell?
Genau, die 10.
Ja, der logistische Aufwand, du hast schon angesprochen, ist ja für sowas immer auch ganz besonders. Was gab es da noch alles für euch zu leisten?
Viel. Sehr viel.
Weiß gar nicht, wo anfangen.
Nee. Also, wie gesagt, wir sind ja nur ein ganz kleines Haus und da macht dann jeder irgendwie alles und jedem fällt noch irgendwas ein von, wie kriegen wir eigentlich die Schauspieler da hoch, wo können die sich da umziehen, zurecht machen, so. Es gibt eine Maske, die müssen dann auch irgendwo sich aufhalten. Es gibt kein fließend Wasser da oben, also kein Frischwasser. Solche Sachen bis zu, okay, wir müssen aber auch Hinweisschilder machen, damit die Leute das auch finden, die sich jetzt nicht gut auskennen in Tübingen, die vielleicht auch von außerhalb kommen. Es gibt immer was.
Also der logistische Aufwand war tatsächlich wesentlich größer als bei anderen Sommertheatern in den letzten Jahren. Einfach durch diesen sehr speziellen Ort da oben, der zwar wie angedeutet sehr, sehr schön ist, aber eben auch bestimmte Mängel aufweist, eben was Wasseranschluss angeht oder auch zum Beispiel was das Fehlen einer öffentlichen Beleuchtung angeht. Das heißt, wir müssen diese Staffel, die da hochführt von der Stauffenbergstraße, sind so 150 Meter, die müssen wir komplett ausleuchten. Und das ist natürlich was anderes, als wenn man zum Beispiel vor 3 Jahren auf dem Platz hinterm Technischen Rathaus spielt, wo einfach Straßenlaternen sind, die den Weg erleuchten. Aber ansonsten ist es, glaube ich, einfach so, wir hatten auch kompetente Partner, die uns da die Tribüne hingebaut haben. Also die Zuschauer sitzen auf einer Tribüne, die sehr schön ansteigend ist, sodass man von allen Plätzen sehr gut auf unsere Bühne sieht. Und die haben sich da auch sehr bemüht und auch wir sind jetzt sehr bemüht, da oben einen wirklich schönen Ort zu schaffen. Und es wird natürlich auch während der Veranstaltungen einfach auch Gastronomie da oben geben. Man kann was trinken, man kann eine Kleinigkeit essen, so dass wir wirklich auch versuchen, da jetzt ein Wohlfühlambiente zu schaffen für unsere Schauspieler, für uns selber, aber eben auch für alle Zuschauer.
Strom habt ihr auch selber hinlegen müssen oder gibt es denn da?
Nee, also der Turm, dieser Kaiser-Wilhelm-Turm wird ja als Funkturm genutzt von ganz vielen Mobilfunkanbietern oder dem Polizeifunk. Insofern, da oben gibt es natürlich einen Stromanschluss. Es gab allerdings halt keinen Stromanschluss, wo man einfach mal so ein Starkstromkabel reinstecken kann, sondern da mussten wir die Stadtwerke beauftragen, einen Baustromkasten aufzustellen und da zapfen wir jetzt unseren Strom heraus.
Die Geschichte des Turmes spielt ja auch irgendwie eine Rolle dabei oder habt ihr da im Vorbeigehen was herausgefunden?
Also wir haben, das ist ganz witzig, es gab neulich in Tübingen im Fokus einen Bericht über diesen Turm auf dem Österberg. Es war irgendwie so ganz passend. Wir haben uns aber natürlich auch im Vorfeld schon informiert, was dieser Turm ist, warum der gebaut worden ist. Also es ist, wie gesagt, ein Turm zu Ehren Kaiser Wilhelms. Es gab ja mehrere so Türme, auch hier in der Region. Es gibt den Bismarckturm. Und eben dieser Turm wurde zu Ehren Kaiser Wilhelms errichtet in den 1890er Jahren und wurde ursprünglich als Aussichtsturm gebaut vom Fremdenverkehrsverein Tübingen. Man konnte den besteigen, hatte eine wunderbare Aussicht. Irgendwann in den 50er Jahren wurde der dann geschlossen. Da konnte man sich dann noch den Schlüssel im Rathaus bzw. beim BVV ausleihen und auf eigene Faust hochsteigen. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass es eben lukrativer ist, diesen Turm zu vermieten an Telefongesellschaften und seitdem ist er für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich und wurde auch ein bisschen umgebaut. Also früher gab es wohl eine Aussichtsplattform ganz oben und einen Aufbau, so eine Art kleinen Pavillon da oben und jetzt, wenn man da hochguckt, dann sieht man vor allem noch diese Funkmasten. Aber wir spielen ja unten vor dem Platz und da ist er noch wirklich schön erhalten mit eben diesen Treppenstufen und einem schönen Rundbogen, den wir eben ganz gut mit benutzen können, um einfach auch die unterschiedlichen Situationen der Fledermaus zu spielen.
Ja, kommen wir zum Stück. Warum die Fledermaus?
Das war tatsächlich ein Wunsch von unserem Intendanten, von Axel Krause, der das wohl schon längere Zeit mal machen wollte und dann als letztes Sommertheater bietet sich sowas natürlich an. Ja.
Warum gerade? Also bietet sich als letztes Sommertheater an?
Naja, wenn man so ein...
Nochmal einen Wunsch erfüllt.
Ja.
Und dass man auch mit einem heiteren Stück geht. Also keine Tragödie spielt zum Abschied, sondern was Heiteres, Unterhaltsames. Ja. Auch da spielt natürlich schon mit rein auch diese Geschichte, dass wir es ursprünglich natürlich gerne im Schloss gemacht hätten. Da hätte es natürlich vom Titel her auch sehr gut gepasst, eben mit der Debatte um die Fledermaus. Aber Axel Krause ist auch jemand, der so in den letzten Jahren immer mal wieder auch Operetten und leichte Stücke inszeniert hat. Beim Zimmertheater jetzt keine Operette, aber es gab eben sehr erfolgreich, lief ja heute Abend Lola Blau oder seine Revue zum Ersten Weltkrieg. Er hat allerdings auch in Sindelfing eben das Weiße Rössel schon inszeniert und insofern ist es auch so ein bisschen, ja, seine Leidenschaft eben auch nochmal dieses Genre zu entdecken. Vor allem dieses Genre ist ja in Tübingen in den letzten Jahren überhaupt nicht bedient worden. Muss man ja auch mal sagen. Also gab kein Theater dieser Region, das eine Operette gespielt hätte.
Dann seid ihr wieder Vorreiter. Zum Abschluss nochmal Vorreiter, weil das ist ja wirklich auch eure Verabschiedung dann, ja?
Ja, leider.
Worum geht's in die Fledermaus?
Also eigentlich ist die Geschichte gar nicht so spektakulär, wie man denken könnte. Es ist eigentlich ein kleiner Racheakt von einer der Figuren im Stück, Dr. Falke, der mal als Fledermaus verspottet wurde. Und er fädelt die ganze Geschichte jetzt als Racheakt ein und lädt alle möglichen Personen aus seinem Umfeld, also Herrn Eisenstein, der ihn damals eben so veräppelt hat, sage ich mal, seine Frau, das Kammermädchen, lädt er ein zum Maskenball beim Fürst Orlowski und sie sind aber alle andere Figuren. Also sie verkleiden sich, stellen sich als jemand anders dar und dann durch diese Partystimmung und den Champagner und die Musik kommt es eben zu, ich will jetzt nicht sagen eine Orgie, aber es kommt zu Verwicklungen, die vielleicht, wenn man verheiratet ist, nicht ganz so geschickt sind und genau, am Ende wird das Ganze aber wieder aufgelöst und auf den Champagner geschoben, war so ein Ausrutscher, ein kleiner.
Also alle sind damit dann auch, niemand wird ganz bloßgestellt oder vorgeführt.
Ja, also man könnte eine Figur so sagen, die wird vielleicht ein bisschen bloßgestellt, weil sie es nämlich nicht durchschaut, was eigentlich um sie rum passiert ist. Aber das ist natürlich auch der Witz einer solchen Komödie, dass es so eine Figur gibt, die eben nicht begreift, was eigentlich um sie rum gerade passiert ist und dadurch natürlich auch das Ganze einen Witz erhält. Sandra hat es gerade eben schon gesagt, es wird viel auf den Champagner geschoben. Eben, und das war Axel Krause auch immer so ganz wichtig, so bei der Vorbereitung für dieses Stück, weil man kann es eigentlich so einteilen. Es gibt so den ersten Akt, das ist vor dem Fest, das ist das Vorglühen sozusagen, wenn man es mal in die heutige Jugendsprache übersetzen möchte, falls man dieses Wort überhaupt noch verwendet. Dann gibt es eben die große Party und danach ist halt der Morgen danach mit einer leicht verkaterten Stimmung. Und das ist natürlich auch das Schöne, dass man so diese Stadien, ich glaube, die jeder entweder aus eigener Erfahrung kennt oder aus Beobachtung kennt, eben auch noch auf sehr komödiantische Weise und mit schöner Musik einfach auch nochmal präsentiert bekommt. Und auch eben, ja, was zum Lachen hat, man Teil dieses Verwirrspiels wird, man aufpassen muss auch ein bisschen eben, dass man eben auch mitkriegt, wer ist denn jetzt gerade welche Figur, welchen falschen Namen hat sie angenommen und warum erkennen die sich jetzt einander nicht oder inwieweit erkennen sie sich doch oder lassen sich auf dieses Spielchen ein.
Wie weit muss ich als Zuschauer dann auch sehr wach sein, um den verschiedenen Figuren folgen zu können?
Ich glaube, das ist relativ eindeutig, weil der Zuschauer natürlich alles davor schon gesehen hat, also auch die Vorbereitung mitbekommen hat und dementsprechend eingeweiht ist in alles, was die Figuren eben nicht sind.
Also da ist kein Problem, dann die Verwechslung.
Nein, also ich glaube, das ist ein Stück, das eben ein Stück ist, das man gut begreifen kann, dass eben auch theaterfremde Personen einfach konsumieren können, sich unterhalten fühlen können. Das aber auf der anderen Seite eben aber auch für Leute, die noch was anderes rauslesen möchten, auch eine durchaus kritische Note hat. Also es geht um Konsum, es geht um, ja, im weitesten Sinn um Missbrauch von Drogen. Also Alkohol ist ja auch eine Droge. Und es geht natürlich auch da um moralische Aspekte. Wie verhält man sich in einer Ehe? Was bedeutet Treue? Beziehungsweise wie geht man mit diesen Begriffen um? Was bedeutet Freundschaft? Insofern, es steckt dann doch mehr dahinter, als man auf den ersten Blick drauf sehen könnte.
Nochmal für alle, die auch nicht so mit dem Genre der Operette vertraut sind, was zeichnet die Operette aus, auch im Gegensatz vielleicht zur Oper und dann wieder zum Schauspiel, die Verbindung zum Theater?
Also die Operette besteht eben nicht nur aus Sprechteilen, sondern dazwischen gibt es immer Lieder, die gesungen werden, die aber auch Handlungen beinhalten. Also es ist nicht einfach mal ein Lied eingefügt, sondern da wird schon auch was erzählt, was dann man im weiterführenden Teil braucht.
Unterschied zum Musical? Weil da passiert es doch auch, oder?
Ja, Musical ist etwas später entstanden und hat ein bisschen eine andere Handlung. Also das, in der Operette ist es oft höfisches ja eine höfische Gesellschaft und im Musical ist es mehr ja heutiges.
Und bei der Oper wird alles gesungen?
In der Regel ja. Das ist schon ein Unterschied. Also das ist auch vielleicht ganz interessant für die Geschichte, die Fledermaus durchgemacht hat, eben als Operette geschrieben, wanderte dann auch gerne mal an Opernhäuser, dann wurden Sachen dazu komponiert zusätzlich. Dann wurde es wieder an ja, normalen Theatern gemacht, dann wurden diese dazu komponierten Sachen wieder weggestrichen, die Partituren eben auch dementsprechend abgeändert und sowas. Aber das spricht natürlich auch für den Erfolg dieses Werkes, dass es eben tatsächlich auch ganz viele Leute gab, die das unbedingt machen wollten. Was glaube ich auch noch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang bei gerade Musical, die Operette ist natürlich auch etwas, was erstmal zur Unterhaltung geschrieben worden ist. Also das Musical ist ja auch eher unterhaltsam und die Operette ist eben auch etwas, was eher unterhalten soll, was an den Volkstheatern gespielt worden ist, was eben ja eine breite Gesellschaftsschicht erreichen sollte und wollte auch.
Und nicht so die ernsten Themen dann auch behandelt?
In der Regel nicht so, genau. Also durchaus immer mit einem Augenzwinkern zu lesen, aber erstmal war die Komödie im Vordergrund gestanden und wie so oft kann man natürlich in Komödien wunderbar auch gesellschaftskritische Sachen reinpacken, aber erstmal ist die Unterhaltung im Vordergrund.
Welche Fassung habt ihr euch jetzt ausgesucht oder Axel Krause oder ihr im Team ja mit der Dramaturgie dann?
Also wir haben eine eigene Fassung gemacht, der Axel Krause und der Christoph Esswein hat einen Musiker, die haben zusammen aus ganz vielen verschiedenen Versionen nochmal eine eigene zusammengeschrieben, zusammengekürzt. Weil auch wir sind ein Schauspielhaus, also sind keine Sänger, sondern Schauspieler bei uns. Und deshalb musste auch an der Musik, also es sind einige Lieder auch rausgeflogen, einfach weil die wir nicht bedienen können. Genau, und auch wurde noch ein bisschen was wurde abgeändert, damit es einfach, ich sag, leichter ist zu singen für eine nicht ausgebildete Stimme.
Haben da die Schauspieler gesagt, nee, den Part kann ich nicht singen oder wie vor?
Nee, also
zu dem Weg.
Das ist alles schon im Vorfeld passiert. Dann guckt man natürlich, welcher Schauspieler kann eigentlich welche was singen, damit es dann für die Rolle passt. Und dann haben wir auch angefangen mit musikalischen Proben. Wirklich mit nur Klavier und dann muss man üben, üben, üben. Und jetzt, es klingt sehr, sehr gut. Also wenn man es nicht wüsste, würde man es vielleicht gar nicht merken.
Das ist, glaube ich, tatsächlich das Erstaunliche dieser Fassung auch eben, wie mit den Schauspielern dran gearbeitet worden ist. Wir haben sehr lange im Löwen geprobt, in diesem alten Kinosaal und die Löwen-WG, die da drüber wohnt, meinte dann irgendwann mal so, das sollen Schauspieler sein, die singen dafür aber richtig gut. Also insofern, es wurde wirklich sehr viel musikalisch geprobt und dementsprechend die Partitur natürlich auch angepasst. Und nicht nur die Partitur wurde an die Schauspieler angepasst, sondern wir haben auch so eine Kaffeehausfassung draus gemacht. Wir haben natürlich kein fettes philharmonisches Orchester, wir sind ja auch nur das Zimmertheater. Das heißt, wir haben drei Musiker. Eben Klavierbegleitung, Violin, Cello und Violine. Aber auch das ist tatsächlich, wenn man dann mal jetzt bei oben auf dem Österberg bei den musikalischen Proben und den Endproben mit dabei war, dieses Dreiergespann entwickelt eine Klangvielfalt, dass man eigentlich gar kein großes Orchester vermisst. Also es geht mir persönlich so. Und das macht nochmal einen ganz eigenen Charme aus. Dass die Fledermaus jetzt auch von Schauspielern gespielt wird, ist auch jetzt nichts Neues. Also es gab immer wieder Schauspielhäuser, die dieses Stück aufgegriffen haben. Ganz prominent Frank Castorf hat es auch mal inszeniert mit Schauspielern zusammen, aber eben auch andere Häuser. Insofern auch diese Tradition gibt es, auch wenn sie vielleicht nicht so ausgeprägt ist wie die Fledermaus am Opernhaus.
Und geschrieben wurde es aber für ein großes Orchester, ja?
Es wurde für ein Orchester geschrieben, aber auch kein großes Orchester, sondern es wurde ursprünglich eben für auch ein Volkstheater geschrieben, das Theater an der Wien. Das existiert heute noch, damals hieß es anders, hieß Wenninger Theater und dort wurde es 1874 uraufgeführt und interessanterweise auch während der Uraufführung war die Besetzung eben kein reines Opernensemble, sondern es waren Schauspieler, Sänger, es war wirklich bunt zusammengemischt, eben auch hier eben bestimmte Partien waren für Sänger geschrieben, bestimmte Partien waren für Schauspieler geschrieben, die eben nicht so toll singen können, also auch da war es schon eben so eine Art ja, Zwitterwesen und es gab ein kleines Orchester, das Ganze begleitet hat, aber das hat den Erfolg dieses Stückes damals nicht aufgehalten und bis heute eigentlich nicht aufgehalten.
Und die Partitur jetzt anzupassen und auch das, also da eine eigene Fassung zu machen, das stelle ich mir schon als sehr großen Aufwand vor.
Da war eben der Christoph Esswein sehr stark dran beteiligt. Der hat, Entschuldigung, der hat uns die Partitur eben vorbereitet. Der hat auch die Lieder für unsere Schauspieler arrangiert und eben gemeinsam auch mit dem Axel überlegt, welche Lieder kommen überhaupt rein in unsere Fassung und wie kann man die eben so verändern, dass sie von Schauspielern gesungen werden können, ohne aber auch groß in die Raffinesse dieser Lieder einzugreifen. Also das wäre, glaube ich, auch ein Nachteil, wenn man bestimmte Spielereien in dieser Musik auch darauf verzichten würde, weil das macht natürlich auch den Reiz dieses Werkes aus, dass eben gespielt wird, mit Stimme gespielt wird, mit Koloraturen gespielt wird und das ist durchaus drin geblieben, nur dass es eben angepasst worden ist.
Auch wenn man Lieder weglässt, die Handlung transportieren, das muss ja auch dann wieder trotzdem nochmal in sich auch geschlossen und verständlich bleiben.
Ja, also es wurden zwar einige Lieder gekürzt und vor allem auch so Balletteinlagen und so chorische Einlagen wurden rausgekürzt. Die meisten Lieder, die Handlung vorantreiben, sind wirklich drin geblieben, weil sie eben wichtig sind, um die Handlung voranzutreiben. Und dann sind natürlich auch viele Lieder drin geblieben, die einfach Ohrwurmcharakter haben. Das ist auch eine Sache, dieses Stück hat 10 bis 12 Ohrwürmer, die einem tagelang nicht mehr aus dem Kopf gehen, die man dann morgens unter der Dusche mitsingt und oder summt. Da warten natürlich auch Besucher drauf, dass solche Ohrwürmer kommen und die kann man natürlich auch nicht rausschmeißen und die haben wir auch drin gelassen.
Könnt ihr es noch hören?
Noch.
Noch, ja.
Gerade so an der Grenze.
Wahrscheinlich bei der 21. Vorstellung, also insgesamt wird es 21 Vorstellungen geben, da wird man dann vielleicht irgendwann mal das Ganze überdrüssig sein, aber noch macht Spaß.
Müsst ihr da bei allen Vorstellungen dabei sein, seid ihr?
Ja, ja. Das ist auch eben so ein bisschen, das Zimmertheater ist halt ein kleines Team, man ist da extrem gefordert und jetzt am Anfang haben wir auf jeden Fall gesagt, wir sind immer alle da, wenn sich es dann mal irgendwie rausstellen sollte, dass es sich einspielt, dann kann es sein, dass einer von uns immer frei hat, aber in der Regel sind so beim Sommertheater durchaus auch eben 3 bis 4 Abenddienstkräfte, so ist das bei uns eben im Einsatz und ja. Und mehr Mitarbeiter haben wir auf Büroebene schon gar nicht. Bei 3 bis 4 sind schon alle gefordert.
Also auch ihr, die ihr die Dramaturgie macht.
Genau. Genau.
Ein Song habt ihr mitgebracht oder besser gesagt mal ein, sagt man nicht Song, ne?
Lied. Eigentlich ist es ein Lied, ist auch keine Arie, das kann man auch nicht sagen. Es ist eine Nummer, nennen wir es doch eine Nummer.
Und mein Herr Marquis, was kann man über diese Nummer sagen? Wie ist die eingebettet ins Stück?
Die kommt relativ am Anfang des zweiten Akts vor und ist so ein erster Umgang mit diesem Verkleiden, weil ist die Person, die ich da jetzt sehe und erkenne, wirklich die Person, weil sie behauptet gar nicht, also sie behauptet jemand anderes zu sein, aber ich kenne diese Person sehr gut, also eigentlich muss ich sie erkennen und das, ja, damit wird dann gespielt.
Der Herr Marquis ist also gar kein echter Marquis.
Nein.
Die Fledermaus läuft beim Zimmertheater, Sommertheater. Ab Samstag, 8. Juli ist die
7. Juli.
Juli, Samstag, 7. Juli ist die Premiere und dann spielt ihr 21 Mal auf dem Österberg bei dem Kaiser-Wilhelm-Turm. Was ist noch zu tun bis jetzt? Habt ihr den Regen?
Oh, ja. Ja, es ist schon noch, morgen ist Premiere, gestern konnten wir abends leider dann nicht proben, weil eben es immer wieder geregnet hat und geregnet hat und geregnet hat. Es hat zwar dann irgendwann mal aufgehört zu regnen, aber da war natürlich schon alles klatschnass. Insofern ist der Axel Krause auch deswegen nicht hier, weil die jetzt gerade im Zimmertheater nochmal ein Durchsprechen machen Und heute Abend natürlich nochmal Generalprobe und heute hält ja toi 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 das Wetter bis jetzt ganz gut. Es ist zwar jetzt nicht strahlend, aber dafür soll es morgen strahlend werden, passend zur Premiere. Nein, ansonsten, wir sind fast fertig, also von der Technik her ist eigentlich fast alles fertig, auch Kostüme sind sowieso fertig, Bühne ist fertig, es sind jetzt mehr so Kleinigkeiten, also die halt aber trotzdem natürlich auch sich summieren und man muss mit dran denken und man muss sie mit überlegen und kriegt sie nicht so schnell aus dem Kopf raus.
Wetter ist immer eine wichtige Sache, auch beim Sommertheater. Ein bisschen Tröpfeln kann man trotzdem spielen oder wie sind da eure Grenzen und auch die Prognosen?
Also die Prognosen sind natürlich super. Es wird bis 5. August wirklich hochsommerlich bleiben und wir werden bestimmt gar keine Vorstellung absagen müssen. Nein, erfahrungsgemäß, also ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger mit dabei am Zimmertheater und es ist ja nicht das erste Sommertheater, was ich mitbetreue. Tatsächlich hat man so 1 bis 2 Vorstellungen, die man absagen muss aufgrund der Witterungsverhältnisse. Nichtsdestotrotz, wir versuchen zu spielen. Wir versuchen eigentlich auch bei jeglicher Witterung zu spielen, außer es ist eine Unwetterwarnung oder strömender Regen, der einfach das Spiel behindern wird. Wenn es jetzt so grau ist oder so wie heute oder so ein bisschen nieselt oder sowas, dann lassen wir uns davon nicht abhalten. Da empfehlen wir dann einfach den Zuschauern, bringen sie ein Regencape mit oder eine Regenjacke und am besten keine Schirme, weil sonst hat man irgendwann nur noch Schirme und die Leute hinter einem sehen nichts mehr. Also insofern Regenjacke, Regencape und wir versuchen zu spielen. Und ansonsten ist es natürlich immer auch ein schönes Risiko im Freien zu spielen, weil man weiß ja nie, wie schnell ein Gewitter aufziehen kann oder ähnliches. Und ja, wie immer gilt dann die Regelung, wird ein Stück eben bis zur Pause gespielt oder mehr als die Hälfte gespielt, gilt die Vorstellung als gespielt. Wird vor der Pause, vor der Hälfte des Stücks abgebrochen, dann haben die Leute natürlich die Möglichkeit, ihre Karten auf eine andere Vorstellung umzutauschen. So kulant sind wir dann auch.
Ersatztermine hinten dran hängen?
Das geht dieses Jahr leider nicht. Denn das hat damit zu tun, dass wir heute auch zum letzten Mal hier sind, zumindest Sandra und ich. Vielleicht kommt das Zimmertheater in anderer Besetzung wieder, aber es gibt ja im September den Intendanzwechsel. Axel Krause wird nach 11 Jahren das Zimmertheater verlassen und damit eben auch ganz viele der Mitarbeiter dort. Wir können deswegen keine Zusatztermine hinten dranhängen, weil sonst könnten die Mitarbeiter ihren Urlaub nicht in Anspruch nehmen. Und die müssen ja auch nochmal ihren Urlaub irgendwann abfeiern können, bevor der Vertrag endet. Und insofern ist am 5. August die letzte Vorstellung.
Definitiv dann das Ende dieses Ensembles oder der Mitarbeiter, die jetzt gerade dabei sind. Machen wir am Schluss vielleicht nochmal ein bisschen, jetzt nochmal vielleicht zu den Autorinnen und Autoren und zum Komponisten. Was wisst ihr über die?
Das ist ein Team gewesen? Es ist tatsächlich, also man muss sagen, die Entstehung dieses Stückes ist eine Teamarbeit. Also es gibt ein französisches Vaudeville, La Réveillon, das ist die Grundlage für die Fledermaus. Das wurde ins Deutsche übertragen von Karl Hafner und Richard Genet. Und die haben diese Übertragung Johann Strauss zukommen lassen, mit Hilfe eines Theateragenten und so ganz geschickt, so guck doch mal, das wäre doch was. Und Richard Strauss war auch, Johann Strauss war von diesem Werk sehr angetan und hat gesagt, ja, da kann man was draus machen. Und dann gibt es so ein paar Mythen zur Entstehungsgeschichte. Angeblich hat Johann Strauss das Stück in 42 Tagen komponiert. Es muss aber auch tatsächlich, wenn man es sich genau betrachtet, tatsächlich eine Teamarbeit gewesen sein. Also Strauss und Genet standen dann in direktem, ständigen Austausch. Die Boten sind wohl zwischen den beiden Wohnungen immer hin und her gependelt. Wenn es von Strauss irgendwie Wünsche an Anpassungen an das Libretto gab, dann hat Genet das Libretto umgeschrieben. Umgekehrt hat Genet wiederum Wünsche an Strauss geäußert. Und man stand auch ein bisschen unter Zeitdruck, denn es sollte auch bald zur Premiere kommen, dieses Stück. Strauss war sowas wie der Shootingstar seiner Zeit, er war gerade so richtig im Aufstieg begriffen, alle Häuser, Theater wollten natürlich irgendwas von Strauss zeigen und insofern hat man eigentlich gesagt, okay, eigentlich sollen im Februar 1874 die Proben beginnen. Angefangen zu komponieren hat Strauß wohl Ende Oktober 1873, also es war nicht viel Zeit und es war dann tatsächlich so, sobald ein Teil dieses Werkes fertig war, ist es zum Kopisten gegangen, zum Vervielfältigen, damit eben diese Proben im Februar auch starten können.
Ganz schöner Druck und eigentlich dann aber eine Auftragsarbeit auf eine Art, oder wie kam dieser Genet dazu, das war der Agent oder was, ja?
Und der Genet war Übersetzer erstmal, in erster Linie Schriftsteller und Übersetzer, und der hat eben dieses Stück entdeckt und war aber eben auch als Librettist schon tätig. Das heißt, er hat natürlich auch nach Werken gesucht, wo er eben mitverdienen kann und wo er eben auch seinen Beitrag leisten kann, und die Zusammenarbeit mit Strauss, die kam eben über einen Agenten, also einen Theateragenten, der hat eben zwischen den beiden vermittelt, und daraufhin haben sie eben zusammen an diesem Werk gearbeitet. Dass es dann natürlich ein gewisser Druck auch war, liegt einerseits natürlich daran, dass eben das Publikum auf ein neues Werk von Johann Strauss gewartet hat, eben, dass der damals sehr erfolgreich war. Und der zweite Grund war tatsächlich, heute sind Theater finanziell nicht so gut gestellt. Damals waren Theater finanziell auch nicht so gut gestellt. Das Wenninger Theater, das heutige Theater in der Wien, wo das Werk eben rauskommen sollte, stand immer wieder kurz vor dem Ruin, vor dem Bankrott. Und man hatte sich eben erhofft, mit einem neuen Werk von Johann Strauss eben auch dieses Haus finanziell wieder sanieren zu können, was letztendlich auch eingetreten ist. Also das Stück lief unglaublich erfolgreich, das entgegen eines zweiten Mythos. Es gibt noch einen zweiten Mythos, der besagt, dass das Werk in Wien eigentlich durchgefallen wäre. Das stimmt so nicht, und insofern hatte man eben auch überlegt, dass das Werk eben bald rauskommt, einfach damit wieder Einnahmen da sind.
Und dann hat man natürlich auch nach Themen geguckt oder dementsprechend geschaut, dass es erfolgreich werden kann.
Genau.
Was ist über das Original bekannt? Was war das als Schauspiel? Wurde es schon mal aufgeführt? Oder wo kommt der Text denn dann her? Wo hat Genet das entdeckt?
Also es ist ein französisches Vaudeville, also eine französische Boulevardkomödie sozusagen, die auch in Frankreich gespielt worden ist. Allerdings muss man tatsächlich sagen, es ist mehr oder weniger nur die Grundlage für das, was dann bei der Fledermaus draus geworden ist. Das heißt, die haben dann noch sehr viel umgearbeitet, sehr viele neue Passagen eingefügt, neue Texte eingefügt, dafür ganz viel vom französischen Original gestrichen, sodass man eigentlich nicht davon sprechen kann, dass eben dieses Stück dann einfach nur in die Operette umgewandelt worden ist, sondern ist schon eine eigenständige Entwicklung, die dieses Stück dann genommen hat und eben zur Operette Fledermaus geworden ist.
Johann Strauss war so ein bisschen auch ein Star schon damals, seiner Zeit.
Ja, also das kann man schon so sagen, war sowas wie der Shootingstar seiner Zeit. Ich meine, wer kennt heute nicht noch berühmte Strauß-Walzer an der Blauen Donau oder ähnliches? Das war eben auch damals seine Zeit, die aufsteigende Zeit der Unterhaltung, der großen Feste, eben auch der Operette, aber eben auch der großen Bälle. Und da war er tatsächlich sehr stark im Mittelpunkt und hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass tatsächlich dieses Genre Operette in Wien überhaupt so erfolgreich geworden ist. Ist sicher auch ein Verdienst von Johann Strauss.
Wo würdest du seine Qualitäten verorten? Was kann er besonders gut?
Für mich ist so, das ist jetzt ein ganz persönlicher Eindruck, ich finde, er kann unglaublich mit Melodien spielen und Themen variieren. Also er macht aus ganz einfachen Melodien unglaublich komplexe Sachverhalte, die einem im Ohr bleiben und denen man tatsächlich immer wieder nachlauschen kann, und trotzdem entdeckt man immer wieder Neues in diesen Melodien in der Fledermaus, und das finde ich den Reiz dabei. Es wird nie langweilig.
Die Fledermaus als titelgebendes Tier ist in einem Maskenball vorgekommen. Was kann man noch über das Tier an sich hier sagen im Zusammenhang mit dem Stück?
Also lustigerweise kommt die Fledermaus als, ich sag mal, verkleideter Mensch gar nicht vor. Das wird nur erzählt, dass diese Situation eben stattgefunden hat. Lustigerweise gibt es da oben auf dem Österberg aber auch Fledermäuse, die ab und zu mal sich blicken lassen. Von daher passt es ja wieder ganz gut.
Vor allem in der Nacht dann, ja? Mhm. Wart ihr auch schon abends oben dann oder habt ihr abends schon geprobt?
Dort, ja, die ganze Woche waren jetzt immer, bis auf gestern Abend, das ist wegen Regen ausgefallen, aber ansonsten war jeden Abend jetzt Probe oben auf dem Österberg zur Originalzeit.
Ja, also man muss ja auch schauen mit dem Licht, ab wann wird es dunkel, wie passt es alles?
Genau. Nein, das Stück hatte ursprünglich, es hatte noch einen anderen Titel ursprünglich. Das hieß ursprünglich Dr. Fledermaus, weil es eben um diesen Doktor ging, der eben mit dem Fledermauskostüm eben veräppelt worden ist. Und ja, irgendwann flog aber dieser akademische Titel weg und es wurde daraus die Fledermaus. Und insofern, man kennt dieses Stück und die Fledermaus. Und ja, die Musikkenner, die Operettenkenner wissen, dass es eigentlich nichts mit Fledermäusen zu tun hat. Für die anderen stellt sich's dann beim Sehen ein, als man sich irgendwann fragt, okay, man hat erfahren, es gibt diese Geschichte, wo der eben veräppelt worden ist als Fledermaus, aber letztendlich spielt das Tier an sich keine Rolle in diesem Stück.
Aber als symbolträchtiges Tier im Titel lockt sie natürlich schon auch oder stellt Assoziationen her.
Naja, also ich denke mal, was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass die Fledermaus ein Geschöpf der Nacht ist und dieses Stück natürlich auch sozusagen in einer Nacht spielt. Also es geht los mit dem Abend, mit den Vorbereitungen, dem rauschenden Fest und dem nächsten Morgen und das ist natürlich der Lebensraum der Fledermaus, die Nacht und dass natürlich auch die Fledermaus was Mysteriöses hat, hängt glaube ich auch damit zusammen. Man assoziiert dann ganz natürlich ganz viel mit Fledermäusen, allen voran natürlich so Gruselgeschichten oder so Dracula-Mythen, Vampir-Mythen oder so ähnliches. Aber letztendlich ist es natürlich ein Geschöpf der Nacht und es ist auch ein Geschöpf, das sich tagsüber so ein bisschen versteckt und dann erst rauskommt. Und ja, es ist auch irgendwie, ja, es packt sich in seinen Mantel ein, wenn es da oben an der Decke hängt und sowas. Und es macht auch sowas wie eine Verkleidung. Und insofern, finde ich, steckt da auch ganz viel Symbolcharakter drinnen, was sich alles in diesem Stück wiederfindet. Und ich finde, deswegen braucht man gar kein Fledermauskostüm auf der Bühne, sondern es steckt schon so viel Assoziationsspielraum drin, dass man da, glaube ich, schon auch ganz viel aussagt, natürlich. Und auch den Zuschauer natürlich reizt damit, mit sowas Mysteriösem.
Die Figuren selber sind jetzt nicht so arg mysteriös oder welche Mysterien tragen die mit sich rum, außer dass es sich halt um Verwechslung und Verkleidung auch handelt?
Naja, viele der Figuren wollen gerne jemand anders sein, als sie eigentlich sind. Also es gibt das Stubenmädchen, die gerne, ja, was Höheres wäre, was Besseres wäre, wie ihre Schwester, die zum Beispiel auch am Theater war. Und sich dann eben ja in so eine, nach Wien träumt, in eine andere Welt träumt. Dann gibt es die Rosalinde, die eben geheiratet hat, jetzt in einer eher ländlichen Gegend lebt, aber auch nicht ganz so glücklich damit ist und dann auch vielleicht der Vergangenheit ein bisschen nachhängt. Ja, es ist bei vielen so der Wunsch, was anderes zu sein, was man ja auch oft auf so einer Party ja auch kennt und dann gerade durch eben Alkohol auch eher rauskommen lassen kann.
Darf das Stubenmädchen da überhaupt richtig mitfeiern?
Eben nicht, sie wird ja auch als was anderes dann da eingeführt und alle nehmen das so hin. Also ja, okay, wenn sie sagt, sie ist, es wird gesagt, sie ist eine Künstlerin, dann nehmen wir das mal so an, weil sonst wird es ja kompliziert, da muss man sich ja damit befassen und dann so kann man das hinnehmen und weiter feiern.
Und so kann sie auch mitfeiern dann?
Ja.
Das Lied, was wir vorhin gehört haben, Mein Herr Marquis, das ist eben auch so die Erklärung, also weil der Herr Marquis, der hier angesprochen wird, das ist eigentlich ihr Hausherr, ihr Dienstherr, der auch auf dieser Party ist, aber eben als Marquis verkleidet. Und sie sagt eben aber, Herr Marquis, also ein Mann wie Sie, der eben so viel Erfahrung mit sich hat, der erkennt doch, ich kann kein Stubenmädchen sein. Und so wird natürlich damit auch eben gespielt mit diesen unterschiedlichen Identitäten. Was ganz wichtig ist, was Sandra gerade schon erwähnt hat, ist, man denkt ja immer, das Stück spielt in Wien. Weil man denkt, Wiener Operette und sowas. Das Stück spielt nicht in Wien, das spielt in irgendeinem Provinznest und alle sehnen sich nur immer nach Wien, deswegen wird Wien immer erwähnt und deswegen denkt man immer irgendwie, ja, das hat doch irgendwas mit Wien zu tun, aber nee, es ist eigentlich mehr die Sehnsucht nach der Großstadt aus diesem Provinznest raus und das hat natürlich, glaube ich, auch ganz viel mit diesem Wunsch, jemand anderes zu sein, zu tun, dass man eben auf dem Land eben ja nicht so einfach aus seiner Haut rauskommt und in irgendwelche Maskenbälle reinschlüpfen kann, wie eben in der Großstadt.
Und sie sind eben dann auch nicht diese Person bei Hof, ne? Also es ist vielleicht, das wirkt alles noch nach oder man sehnt sich danach, aber sie sind Eigentlich ist es ein biederes Bürgertum.
Genau, eigentlich sind es ganz gut bürgerliche Existenzen, die da mal die Sau rauslassen, wenn man es mal so zusammenfassen darf.
Und das gehört aber auch, das gehört zum Alltag, das ist, so wie heute auch Volksfest oder so, so geht mal, gehörte das da auch zum Nee,
ich
Leben
glaube, es
dazu?
Ist eher mehr die Sehnsucht nach diesem, dass es dazu gehört. Es gehört vielleicht tatsächlich in einer Großstadt, wo es eine Ballsaison gibt, wo eben alles Walzer, wie das Motto so schön heißt, eben wirklich gegeben ist. Und dann ist man da auf dem Land in irgendeinem Provinznest und da gibt es eben nicht so viele schöne Bälle und sowas. Und jetzt kommt dieser Fürst Orlowski in dieses Provinznest und der hat erstmal Geld. Und der stellt sozusagen sein Geld zur Verfügung, damit eben Dr. Falke seinen Scherz spielen kann. Und deswegen finanziert er dieses großartige Fest da, was eben da nicht alltäglich ist und deswegen was ganz Herausragendes ist. Und deswegen will da auch jeder hin. Deswegen will da zum Beispiel auch das Stubenmädchen hin und nimmt eine andere Identität an.
Und die Sache mit dem Rausch, war das damals auch gang und gäbe? Wie weit drückt sich da auch ein bisschen das Zeitgeschehen aus?
Also ich würde mal sagen, natürlich gehört der Alkohol, der Champagner tatsächlich mit zu diesen Festen mit dazu. Dieser Rausch auch, der damit Einzug gehalten hat. Das ist sich hingeben, sich, wie Sandra eben auch gerade schon gesagt hat, eben der Alkohol senkt die Hemmschwellen herab. Man ist offener, man ist freizügiger. Ich glaube, das spielt schon mit einer Rolle und ich glaube auch tatsächlich, das spielt auch damals mit einer Rolle. Nun ist aber der Champagner tatsächlich nur ein Sinnbild für jegliche Form von sich in den Rauschzustand zu versetzen. Also sei es jetzt tatsächlich über Konsum bestimmter Güter. Man kann sich aber natürlich auch in den Rausch einfach über Musik oder Ähnliches versetzen lassen. Und insofern bleibt der Champagner da, glaube ich, einfach ein großes Sinnbild auch, wie in unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Gesellschaften tatsächlich immer wieder doch Leute es geschafft haben, dem Alltag zu entfliehen und sich in eine andere Extremsituation zu begeben.
Der Katzenjammer wird ja oft dann aber nicht mehr thematisiert, aber das ist hier ja nochmal Teil eines ganzen Aktes. Wie ist denn da der Umgang? Nicht wirklich selbstkritisch dann, sondern eher Schwamm drüber oder was kommt da sonst alles noch raus, auch über die Leute?
Also, ja, zunächst müssen alle wieder in ihre eigentliche Identität zurück und das auch vor den anderen zugeben. So, weil man trifft sich dann wieder und ach, hier Herr Marquis und so und ja, nee, leider, ich bin es gar nicht so. Und dann wird da aber sehr schnell auch drüber hinweggesehen. Also es macht dann nichts. Und ganz am Ende, wo es dann wirklich zum Eklat kommen könnte, weil Eisenstein eben denkt, herausfindet, dass seine Frau ihn betrogen hat, da wird dann aufgeklärt, das war alles nur ein Scherz, das habe ich alles nur inszeniert, damit um mich zu rächen und dann sind alle auch wieder fröhlich und glauben auch diese Geschichte gern, dass ja gar nichts wirklich passiert ist.
Ich denke auch, das ist tatsächlich am Ende, die glauben zwar irgendwie sehr schnell dran, ach, es war doch alles nur ein Scherz und alles nur große Komödie. Das ist auch immer wieder Thema dieses Stückes, was ist Komödie, was macht Komödie aus? Also es geht auch ein bisschen um Theater an sich, eben was wird gespielt, was wird vorgezeigt. Letztendlich, wenn man, glaube ich, ganz genau hinguckt und sowas, dann hat man erstmal zwar ein Happy End, also, aber dieses Happy End kann natürlich auch nochmal umkippen. Und bevor so ein Kipppunkt kommt, ist das Stück zu Ende, aber derjenige, der natürlich weiter drüber nachdenkt, der kann sich auch denken, Mensch, so schnell ist das vielleicht doch noch nicht gegessen, was da alles verhandelt wird.
Mehr Schein als Sein ein bisschen?
Schein ist auf jeden Fall ein großes, großes Thema. Also die bürgerliche Existenz, die alle da leben, die wird ganz schnell hinter sich gelassen und ganz schnell für das Große aufgegeben, was man gerne sein möchte. Der Schein steht im Vordergrund, auch was Kostüme und Verkleidungen angeht, das steht im Vordergrund. Und da ist es tatsächlich so, da wird schon einiges vorgeführt, auch im, ja, da kommt dann schon der große Kritikpunkt auch raus, finde ich, wenn man erkennt, wie sich alle dann doch zum eitlen Gecken machen.
Wie habt ihr diese Opulenz denn dargestellt? Wie macht ihr den Kostümwandel, die Kostümwahl und dieses ja, Aufgeblasene auch ein bisschen sichtbar.
Also es gibt Kostümwechsel natürlich, es wird sich umgezogen zur großen Party und ja, die Kostüme hat die Marie Freihofer entworfen und die sind schon ein bisschen, ja, opulenter und auffällig. Einfach bei den Damen Glitzer, bunt, große, mit Tüll, sehr hohe Schuhe. Also es fällt auf. Ich glaube, auch auf einer gewöhnlichen Party würde man da schon zweimal hingucken. Ja, und einfach, das ist auch nochmal ein schöner Kontrast mit dem, mit der Natur, die drumherum ist natürlich.
Also man darf gleich auch noch so viel verraten, dass gerade manches Kostüm auch ein bisschen freizügiger ist, dass eben da auch eben durchaus eben mit den Reizen gespielt wird und das aber auch, das liegt aber schon in der Natur dieses Stückes, auch mit eben, ja, Geschlechtern gespielt wird. Also traditionellerweise wird dieser Fürst Orlowski von einer Frau gespielt, sodass eben auch gar nicht ganz klar ist, ist der jetzt ist das ein Mann, ist das eine Frau, dieser Fürst. Also dafür, dass es 1874 geschrieben worden ist, finde ich schon ganz schön gewagt, eben so eine, ja, Twitter-Figur einzuführen. Und ansonsten ist es auch tatsächlich, weil die Sandra auch gerade schon die Marie und die Kostüme von der Marie angeführt hat. Das Schöne an den Kostümen von der Marie ist, dass sie sich zwar an historischen Vorlagen orientiert und so, aber eben auch damit spielt. Dass es eben keine opulenten Ballkleider des 19. Jahrhunderts sind, sondern immer nur Anklänge an Ballkleider des 19. Jahrhunderts. Und mit denen eben gespielt wird, mit Tüll gespielt wird und mit Reifröcken gespielt wird, die aber eben dann doch sehr modern und peppig auch sind. Und das ist auch nochmal ein schöner Kontrast eben auch zu dieser Musik mit dazu.
Was passiert eigentlich mit den Kostümen hinterher?
Ich denke, die wandern in den Fundus des Zimmertheaters, so wie sie es in den letzten Jahren auch getan haben. Also da gibt es einen nicht so riesigen Kostümfundus. Also es gibt Theater, die haben einen größeren Fundus, aber gerade so sehr spezielle Kostüme oder sowas, die werden natürlich nicht einfach so weggegeben oder entsorgt oder sowas, sondern die werden natürlich aufbewahrt, weil die kann man vielleicht nochmal verwenden oder überarbeiten als Grundlage für ein neues Kostüm. Und ja, insofern werden die dort weiter existieren.
Im Gegensatz zu euch, wo wandert ihr hin? Wisst ihr es schon?
Nee, also ich gebe es ganz offen zu, ich weiß noch nicht, wo es hingeht bei mir. Ich bleibe erstmal in Tübingen wohnen, das ist eine schöne Stadt und bin natürlich auch gespannt, was die beiden Neuen am Zimmertheater dann so machen werden und werde natürlich, ja, guck, dass ich weiterhin als Dramaturg arbeiten kann. Bin natürlich auch dabei, mich zu bewerben. Es ist jetzt kein Muss, hier in Tübingen zu bleiben. Aber erstmal gefällt mir die Stadt und dadurch, dass ich jetzt noch nichts anderes ergeben habe, bleibe ich erstmal hier.
Sandra, bei dir?
Bei mir ist es auch noch ganz offen. Also.
Noch seid offen für alle Richtungen. Wie geht's euch jetzt damit oder wie fühlt ihr euch dabei, jetzt so quasi die letzte Inszenierung gerade abzuwickeln, auch ein bisschen?
Ich finde, das ist so ein bisschen die Ausnahme, jetzt hier das Sommertheater als letzte Inszenierung zu sehen, weil es sind erstmal nochmal, es sind zu unseren Leuten nochmal ganz viele Leute zurückgekommen, die seit Jahren auch mit dem Zimmertheater zu tun haben. Agnes Decker spielt nochmal mit, Frank Sieben spielt nochmal mit, Viola Neumann spielt nochmal mit. Also es ist auch ein Wiedersehen mit langjährigen Wegbegleitern. Insofern ist es eine besondere Situation und es ist natürlich auch eine besondere Situation, jetzt noch mit dem Sommertheater aufzuhören, was man nur alle 3 Jahre macht. Weil wir machen das ja im Wechsel mit dem Theater Lindenhof und dem Landestheater. Insofern, für mich war es tatsächlich so ein bisschen, der Abschied war eigentlich schon letzte Woche. Da hatten wir nämlich die letzte Vorstellung dann im Zimmertheater und das fand ich, war für mich ein emotionalerer Punkt, als jetzt hier dieses Sommertheater zu machen. Aber wir machen auch noch eine Abschlussgala, also insofern, es gibt viele Abschiede.
Und was habt ihr mitbekommen von den Neuen schon? Weil die sind ja auch schon im Haus, oder?
Die sind noch nicht richtig da, die kommen immer mal wieder auch, es wird Umbauten geben, es muss man auch alles planen, besprechen mit Firmen und ja, die sind immer mal wieder da, aber was sie jetzt wirklich künstlerisch planen, das wissen wir nicht. Das geht uns ja auch nicht wirklich was an.
Aber manchmal findet ja auch so eine Art von Übergabe statt. Man gibt noch sein Wissen weiter. Und dieses Mal ist es ja wirklich auch ein größerer Bruch. Nicht nur die künstlerische Leitung so geht, sondern wirklich, glaube ich, fast alle aus dem Team.
Ja, also ich meine, natürlich versuchen wir oder versuche ich auch, das Haus gut zu übergeben, und natürlich ist man in Kontakt miteinander und weist auf verschiedene Dinge hin, also auch diese Umbauarbeiten jetzt anstehen und sowas, das ist auch in Abschreiben mit unseren derzeitigen Technikern noch, insofern, da ist noch schon noch viel Kommunikation da und sowas, aber was eben das Inhaltliche angeht, was eben Peer und Dieter Rittberger vorhaben, das wissen wir einfach leider nicht. Ich bin natürlich auch sehr neugierig und mich interessiert das persönlich auch, wie es da weitergehen wird. Ich werde auch schon ganz oft gefragt, aber da müssen die beiden sich äußern.
Wir werden es auf jeden Fall hier auch weiter verfolgen. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr da wart.
Ja, ja, danke, dass wir nochmal hier kommen durften.
Alles Gute für euch weiterhin.
Ne? Dankeschön.
Und toi 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 für die Premiere am Samstag, dem 7. Juli. Weitere Aufführungen dann 10. Juli, 11., 12., 13., 14. und bis zum 5. August gibt's die Fledermaus auf dem Österberg vom Zimmertheater.